Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
Und willkommen bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha.
Und ich bin die Susanne, hallo.
Und wir reden ein bisschen über die Archäologie, würde ich sagen.
Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und das ist dann gleich das Stichwort, wie sind wir auf diese Idee gekommen, diesen Podcast zu machen. Irgendwie hat man während der Corona-Zeit ziemlich viele Ideen gehabt, beziehungsweise Zeit gehabt, sich Sachen zu überlegen.
Ziemlich viel Zeit gehabt,
das war. Und wenn man dann so ein bisschen im Internet recherchiert hat und irgendwie draufkommt, dass es für verschiedene Bereiche Podcasts gibt, aber nicht für Archäologie in Österreich. Schön. Oder für einen österreichischen Podcast über Archäologie.
Eigentlich schockiert und, oder?
Komplett. Haben uns gedacht, das könnten wir eigentlich machen, weil ich für meinen Teil bin Archäologin.
Ja, und ich nicht. Und alles, was ich über die Archäologie weiß, kommt entweder von, aus der Popkultur vor allem.
Aus der Popkultur,
okay. Aus der Popkultur, Mumie 1,
aha.
Mumie 2,
aha.
Indiana Jones, der erste Teil.
Okay, Mumie 3 nicht dabei, passt.
Nein,
gut.
Den gibt es nicht.
Den gibt es nicht, genauso wenig wie Indiana Jones 4, passt.
Dann sind wir uns ja einig.
Genau, müssen wir noch Indiana Jones 2 und 3 nachholen.
Das machen wir schon, das machen wir schon. Und dann habe ich vielleicht noch mehr Fragen an dich.
Ja, das glaube ich.
Apropos, genauso wird das nämlich ablaufen. Ich werde Fragen stellen. Ich hoffe, nicht allzu dumme Fragen. Und du wirst mir die Antwort dazu geben, weil die Susanne ist die Expertin bei unserem Podcast hier.
Und was dir, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten.
Ach so, also ich bin außer Gefahr.
Genau, wenn, dann kann nur ich einen Blödsinn erzählen. Sehr und die schön. Leute können dann irgendwas in dem Feedback zum Podcast dazu schreiben, was ist denn das für ein Blödsinn oder so.
Na, aber die kennen sich alle nicht aus.
Die Kollegen sollten sich schon auskennen.
Ja gut, die Kollegen schon, aber die werden ganz netten Feedback geben, das weiß ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon.
Okay, unser Themenscope wird auch bedingt durch meine Ausbildung über Studium der klassischen Archäologie hier in Graz, wird vor allem die klassische Archäologie abhandeln, sprich alles, was mit Griechen, Etruskern, Römern zusammenhängt, plus dann noch mit der Provinzialarchäologie, das ist sprich die Archäologie, was gab es zur Römerzeit, jetzt auf geografisch beschränkt das heutige Österreich.
Yeah.
Alle anderen Regionen sind zwar auch interessant, aber wird dann schon ein bisschen weiterführen.
Yeah.
Aber wir haben uns einmal gedacht, wir fangen mit dem an. Und wir sind dadurch auch ein bisschen zeitlicher eingeschränkt.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Du hast Römer erwähnt und Griechen und Etrusker. Also wie genau, in welchem Zeitraum befinden wir uns dann?
Also wir sind ungefähr so in der Zeit, so sagen wir mal 800 vor Christus bis Enddatum 476 nach Christus mit dem Fall des Weströmischen Reiches. Wir werden noch ein bisschen in der Zeit in die Richtung Gegenwart gehen, weil ich möchte dann doch noch ein bisschen über die Völkerwanderung reden, weil die doch ein bisschen ein Steckenpferd von mir ist.
Okay.
Und für Themenbereiche wie zum Beispiel die prähistorische Archäologie hier in Österreich oder auch andere Themen wie Mittelalterarchäologie, Neuzeitarchäologie, werden wir uns ein paar Gäste einladen.
Oh, die Gäste. Ein paar Experten.
Ein paar Experten und Expertinnen.
Dazu Spoiler.
Genau, Spoiler. Und das möchten wir gerne in regelmäßigen Abständen machen. Also falls von den Kolleginnen und Kollegen schon einmal jemand das hört und ein interessantes Thema hat, das er gerne besprechen möchte.
Kontaktiert zu uns.
Genau, einfach kurz melden.
Jemand, der gern redet?
Oder gibt's viel?
Okay, gut. Gut, perfekt. Das ist natürlich toll, weil wir werden nicht alles abdenken können wahrscheinlich von den Themenbereichen. Wir haben viel vorbereitet. Wir werden nicht alles verraten, aber ein bisschen was können dann die Gäste auch übernehmen und die werden wir einfach zulöchern.
Oh ja, oh sehr ja, schön. Definitiv. Sehr schön. Vielleicht einen kleinen Teaser für die zweite Episode, die wir machen werden.
Oh, wir wollen schon teasern?
Ja, sicher möchten wir schon teasern.
Okay.
Da möchte möchte ich gern den kostbarsten Fund der Römerzeit in der Steiermark vorstellen.
Sehr speziell.
Mhm. Sehr speziell.
Hast du irgendwas damit zu tun gehabt?
Zum Teil. Ja. Zum Teil. Und ich habe ihn auch in eigenen Händen gehalten und so.
Schau an.
Ja, ist leider nicht meiner, aber okay. Ich sage trotzdem immer wieder, wenn ich über ihn rede, also er ist aus meiner Villa.
Aus deiner Villa, sehr ja, schön. Aus meiner Villa. Also würdest du sagen, kulturhistorisch oder als Kulturerbe sehr kostbar oder kling, kling, kling?
Auch vom Monetären her sehr kostbar, mhm. weil er ist, das kann ich auch schon mal verraten, um 120.000 Euro verkauft worden.
Hello!
Das war noch billig.
Das war noch billig, sagst du?
Das war noch billig, ja.
Okay, im Vergleich zu anderen Funden.
Im Vergleich zu vergleichbaren Funden, die bei Auktionshäusern verkauft werden.
Ich verstehe.
Aber das ist dann für die zweite Folge.
Das ist für die zweite Folge. Und wir beschäftigen uns heute mit etwas ein bisschen Allgemeinerem, haben wir uns gedacht. Und zwar einfach, wir fragen einfach ganz grundsätzlich mal, was ist die Archäologie? Und dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen tiefer und beantworten die Frage, wozu man sie dann so braucht. Ist das wahr? Stimmt das?
Ja.
Reden wir heute darüber?
Darüber reden wir heute.
Okay, gut.
Wir probieren es zumindest
einmal. Gut. Wir haben uns ja schon mal kurz namentlich vorgestellt. Erzähle mal, was du eigentlich so machst in der Archäologie.
Archäologie ist als Wissenschaftsdisziplin etwas, was man an der Universität lernen kann. Mhm. Wir haben eine Ausbildung, wo es um Kunstgeschichte geht, eben speziell jetzt auf Griechisch, Römisch, Etruskisch und dann auch auf Kunstsachen aus den Provinzen, aus dem provinzialrömischen Bereich. Ja. Wir befassen uns aber nicht nur mit großen Monumenten, wie zum Beispiel Statuen oder Fußbodenmosaiken, wenn sie gerade einmal auffindbar sind, sondern auch mit den kleinen Überresten. Also Archäologie befasst sich eigentlich mit all dem, was irgendwann einmal ein Mensch hergestellt hat oder womit ein Mensch zu tun gehabt hat. Mhm. Weshalb wir in der Archäologie nichts mit Dinosauriern zu tun haben.
Ja, du hast die Frage jetzt schon vorweggenommen. Ja. Was ich dich ja eigentlich fragen wollte, sind die falschen Vorstellungen der Archäologie, die Leute so haben. Weil immer wenn man sich irgendwelche Grafiken anschaut oder in der Popkultur und so und Leute graben dann Knochen aus, ja, und dann finden sie Dinosaurierknochen und alle sind so, ja, haha, aber das sind wahrscheinlich eher die Paläontologen.
Genau, das sind nicht die Paläontologen.
Ja.
Okay. Wir befassen uns zwar auch mit Überresten der frühen Menschen, also auch mit Homo habilis, Homo erectus und Neandertaler. Yeah. Aber hauptsächlich in der klassischen Archäologie befassen wir uns eben mit dem Zeitraum von ungefähr, sagen wir mal so, 1400 Jahren herum.
Und alles, was vom Menschen hergestellt wurde.
Genau, und was mit Menschen in Verbindung gebracht werden kann. Mhm. Das heißt, ein Vorratsgefäß genauso wie eine Statue oder ein Wandgemälde oder ein Sarkophag, sagen wir es mal, grob.
Also würdest du sagen, diese Dinge sind alles Artefakte?
Das sind alles Artefakte.
Schau an.
Und jedes dieser Artefakte hat auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Was es vielleicht auch deshalb so interessant macht, weshalb ich selbst mit Archäologie angefangen habe, weil ich einfach mich mit Rätseln auseinandersetzen wollte. Weil wenn ich etwas finde, dann weiß ich auf den ersten Blick, wenn ich Glück habe, was es ist. Wenn es nur ein Teil von einem Objekt ist, muss ich mal überlegen, was könnte es jetzt sein? Könnte das jetzt von einer Gürtelschnalle stammen oder ist das vielleicht doch von einem Pferdegeschirr? Ich muss mir das Ganze einfach genauer anschauen. Und das ist ein bisschen was Kriminalistisches auch, was unsere Arbeit hat.
Okay.
Und aber auch ein bisschen in Richtung handwerklich gehend.
Ja.
Weil wenn wir auf der Ausgrabung sind, dann muss man doch mit gröberem Werkzeug auch arbeiten, nicht nur immer mit den Pinseln.
Okay, wie so klassisch dargestellt wird.
Wobei man sagen muss, wenn ich bei uns jetzt in der Steiermark etwas wegpinseln möchte, dann muss die Erde sehr trocken sein. Also es geht Ägypten okay, im Wüstensand ja, Steiermark, Leibnizer Feld, kann auch trocken sein.
Ja.
Aber irgendwo Obersteiermark im Winter, nein.
Nicht so. Was nein. ist denn das Werkzeug, das du am meisten verwendet hast?
Diverse Kellen in verschiedenen Größen.
Ja, zum Ausbuddeln.
Zum Ausbuddeln, zum Freilegen, genau. Mhm. Wobei man vielleicht auch sagen muss, dass wir in der Archäologie kein einziges Werkzeug haben, das nur für uns konstruiert ist. Wir benutzen Klar. Werkzeuge aus anderen Berufsgruppen, wie eben Kellen von Maurern yeah. oder die kleineren Stuckaturkellen von Stuckateuren. Wir benutzen auch gerne Bagger,
ja.
um das ja. grobe Zeug mal wegzuschaufeln.
Ja. Ja.
Schaufeln natürlich, Spatenkrampen, was man im Baugewerbe hat, was man in der Gärtnerei hat. Also
so kann man sich das vorstellen.
Mhm. Mhm. Vermessungstechnisch viel aus, was auch von Vermessungsbüros kommt.
Mhm.
Computerprogramme, die für Architekten, also AutoCAD oder für Zeichner entwickelt worden sind. Also ja. wir haben da sehr, sehr viele verschiedene
ja.
Bereiche, die wir heranziehen können.
Ja, aber in der Archäologie sitzt man ja nicht nur im Dreck, nehme ich jetzt mal an, sondern manchmal auch im Büro.
Ja, obwohl im Dreck sitzen hat auch was Schönes. Bitte, wer möchte nicht gern mit Sand oder Dreck spielen?
Na eh, absolut. Mit seinen Kellen und Baggern spielen ja. ist ja der Traum jedes Kindes.
Mm.
Sehr schön. Okay.
Aber Bürositzen, ja, weil wir müssen ja die Sachen, die wir ausgraben, auch dann später aufarbeiten. Es ist ja nicht so, dass wir die Sachen nur aus der Erde rausholen, weil mhm. wir lustig sind, sondern weil wir anhand von den gefundenen Einzelstückchen, das sind die sogenannten Funde,
ja.
Und den Sachen, die wir jetzt nicht rausholen können aus der Erde, wie zum Beispiel Mauern oder Pfostenlöcher, das sind die B-Funde,
ja.
immer versuchen möchten, das Leben von vergangenen Kulturen oder vergangenen Menschen zu rekonstruieren. Das genau. ist ja im Prinzip unser Ziel.
Genau. Also würdest du sagen, dass das... Wie würdest du denn die zentrale Frage, so wenn du eine Frage hättest oder zwei... Was wäre so die zentrale Frage in der Archäologie? Was wollt ihr denn herausfinden?
Wie haben Menschen zu verschiedenen Zeiten gelebt?
Mhm.
Und welche Gegenstände haben sie benutzt?
Okay.
Und lässt sich anhand der Gegenstände etwas über ihre Vorstellungswelten sagen, zum Beispiel irgendwelche religiösen Konnotationen oder Handelsbeziehungen, lassen sich die ablesen? Kann man gleich mal sagen, ja, lassen sich sehr gut ablesen.
Schau. Mhm. Vor allem in der Römerzeit. Vor allem, denke ich mir, weil dann im Handel wahrscheinlich sehr viel schriftlich oder nein.
Nicht.
Oder festgehalten wird. Das muss wahrscheinlich viel festgehalten werden.
Das schon, aber wir in der Archäologie haben ja den Vorteil, wir brauchen keine schriftlichen Quellen, um etwas über das Leben aussagen zu können.
Mhm.
Das unterscheidet uns von den Historikern. Ein Historiker braucht wirklich eine Inschrift oder einen längeren Text, um etwas sagen zu können.
Mhm.
Das ist natürlich immer zu allen Zeiten auf bestimmte Gesellschaftsschichten eingeschränkt gewesen.
Ja.
Was über die erzählt wird, meistens natürlich über Herrscher oder über irgendwelche großen politischen Ereignisse. Wir in der Archäologie haben die kleinen Sachen der einfachen Leute, unter Anführungszeichen, sieht man im Podcast nicht, wenn ich das so mache,
ja.
aber ich muss dazu sagen.
Sie macht gerade Gänsefüßchen.
Genau.
Ja.
Aber wir in der Archäologie können etwas über alle Menschen aussagen, von denen wir Reste finden. Jetzt entweder menschliche Reste selbst oder etwas, womit sie zu tun gehabt haben. Und das, finde ich, ist für mich als Archäologin das Wichtige, dass wir da den Historikern ein bisschen überlegen sind, weil die wirklich sehr eingeschränkt sind. Ich muss da jetzt aufpassen. Aber
der Unterschied, das ist der Unterschied zu den Historikern, würde ich sagen.
Okay, ja, können wir uns drauf einigen.
Aber was ihr gemeinsam habt, ist, dass ihr viel in die Vergangenheit schaut, ne?
Ja, aber wir können nur ausgraben, was schon mal eingegraben worden ist, das stimmt.
Genau.
Weil wir werden ja nicht in einem Loop drinnen sein.
Ihr werdet jetzt nicht ausgraben, dass erst in die Erde kommt. Nicht, also
Nein.
Zeitreisen könnt ihr noch nicht.
Noch nicht,
noch
wäre
nicht.
Interessant.
Ja,
interessant.
Das ist dann die nächste Folge.
Mm.
Eine andere Folge.
Zeitreisen in der Archäologie, yes.
Schau. Aber was ihr ja gemeinsam habt, ist die Vergangenheit. Schaut euch ja beide die Vergangenheit an. Wieso fasziniert uns die Vergangenheit so? Wieso wir als Gesellschaft, wieso stecken wir so viel Zeit hinein, uns die Vergangenheit so genau anzuschauen?
Weil, sage ich als hoffnungslose Optimistin, wir eigentlich aus Fehlern aus der Vergangenheit lernen sollten oder könnten.
Und das ist ein gutes Argument.
Könnten wir uns ja auch an dem orientieren, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber wie man ja weiß, orientieren wir uns nicht immer an dem, was schon mal in der Vergangenheit falsch gemacht worden ist.
Ich mache
die Fehler nochmal neu.
Aber okay. Anders, neu interpretiert.
Neu interpretiert.
Ja.
Man kann immer alle Fehler nochmal machen.
Mhm.
Aber es ist trotzdem, das Interesse an der Vergangenheit ist, es ist etwas, es sind manchmal historische Ereignisse, wo man sich denkt, da wäre man gern dabei gewesen.
Ja.
Also.
Als Tourist zumindest.
Als Tourist. Mhm. Ich meine, eben wieder die Zeitreisen. Aber so klassisch wäre, man wäre sicher gern einmal durch Rom gegangen zur Kaiserzeit oder durch Pompeji.
Ja. Und ja.
Mit Pompeji geht es ja wegen dem Vesuvius-Buch.
Ja. Ja.
Also das, teilweise, was für die damaligen Menschen eine große Tragödie war, der Vesuvius-Buch 79 nach, ist für die Archäologen ein Glücksfall, sondergleichen,
aha,
dass alles konserviert worden ist. Und wir jetzt praktisch auf den gleichen Niveaus wie zu dieser Zeit durch Pompeji spazieren können, wenn es nicht gerade geschlossen ist.
Ja, ja.
Aber es geht, glaube ich, um...
Spannend eigentlich, ja.
Dass man wirklich gern sich mit der Vergangenheit beschäftigt, weil...
Fasziniert so, oder?
Es ist etwas, was schon vorbei ist und da weiß man, das ist schon irgendwie gut gegangen. Deshalb tut man sie vielleicht leichter, als wenn man sie mit etwas Zukünftigem beschäftigen möchte.
Das ist wahr, ja. Das ist so ungewiss und das ist ja schon mal passiert. Das ist nicht ganz so ungewiss vielleicht, auch wenn es manchmal vielleicht ein paar Rätsel gibt in der Vergangenheit. Ja, ja, es ist spannend. Vielleicht wollen wir ja auch ein bisschen herausfinden, wo wir herkommen. Als Menschheit zumindest. So irgendwie, vielleicht ist da auch der Gedanke dahinter.
Das auf alle Fälle. Mhm. Ich habe gerade jetzt genickt, was man natürlich auch nicht gesehen hat.
Großartig. Wir lernen noch. Das ist die erste Folge, wir lernen noch. Genau, genau. Ja, und wenn wir zurückkommen zu unseren Provinzen, auf die wir uns ja auch teilweise konzentrieren wollen.
Ja.
Was sind denn so Gebiete oder Funde, wir haben ja schon mal geteasert für die nächste Folge, die besonders für uns in Österreich oder überhaupt generell Funde in Österreich und Gebiete in Österreich, was ist denn für die Archäologie da so spannend? Gibt es da irgendwas?
Es gibt einerseits eben die, also wenn wir jetzt von Provinzen reden, reden wir von der Römerzeit in Österreich, da reden wir von den drei Provinzen, an denen Österreich Anteil hat, nämlich an Noricum, das ist der Hauptteil, an Rätien, das ist im Westen anschließend und an Pannonien, das ist im Osten anschließend. Also Noricum ist eigentlich das Hauptzentrum von Österreich, von Salzburg, ein bisschen von Tirol, Osttirol, Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich.
Also doch. Das
ist der ziemliche Brocken.
Ja.
Dann eben im Westen mit Vorarlberg und Tirol, Rätien und mit dem Burgenland und einem Teil von der Steiermark, mit dem ganz östlichsten Teil der Steiermark, noch Pannonien.
Ja.
Da sind wir in einem Bereich, der von den Römern zum Teil dicht besiedelt ist. Das ist nämlich das ganze Gebiet an der Donau entlang. Da haben wir den Teil des Donaulimes, das heißt die Grenze zum Barbaricum im Norden. Barbaricum bedeutet, dass dort die Nicht-Römer gesessen sind, also die nicht Teil des römischen Imperiums geworden sind. Ich mache wieder Gänsefüßchen.
Ja.
Und da gibt es sehr viele, einerseits Städte, militärische Anlagen, Carnuntum nur als Beispiel herausgenommen.
Ja.
Dann gibt es die Städte, die in römischer Zeit gegründet worden sind, also die auf römische Siedlungen zurückgehen, sagen wir so. Das ist Salzburg, das ist Innsbruck, das ist Linz und Wels, das ist von den Großen jetzt, das ist Wien. Das Zollfeld jetzt einmal ausgenommen, weil dort ist Virunum die erste Hauptstadt, die große, von Noricum.
Okay.
Und wir in der Steiermark haben als römische Stadt, also Stadt, Siedlung mit Stadtrecht, Flavia Solva beim heutigen Wagner bei Leibniz. Und leider nicht Graz. Das muss ich wirklich sagen. Es ist sehr schade, dass unsere Landeshauptstadt nicht auf römischen Wurzeln fußt oder nicht auf einer römischen Stadt.
Das kam wahrscheinlich erst später.
Ja, wie der Name Graz und Graditz sagt, erst in slawischer
Slawisch,
Zeit.
Slawisch, ja.
Aber wir haben prähistorische Reste innerhalb von Graz. Es gibt auch vereinzelt römische Funde aus Graz. Aber das können wir in einer extra Folge mal machen.
Mhm.
Aber es gibt eben einerseits eben die Limes-Geschichte, dann gibt es die Geschichte mit dem Zollfeld mit Virunum als Hauptstadt und dem davorgehenden Magdalensberg als große italische Händlersiedlung in Kärnten. Das sind so zwei römerzeitliche Hotspots.
Ja.
Einzelne Funde gibt es immer wieder, Schatzfunde, Hortfunde, die von dem her ein bisschen wertvoller sind, die ja sehr gern irgendwo ausgestellt werden.
Ja.
Und dann haben wir eine ganze Menge von römischen Siedlungen, die über das Land verteilt sind, weil es nicht nur die Städte gegeben hat, sondern so dörfliche Strukturen und noch als kleinere Strukturen Villen und also Landgüter de facto.
Ja.
Und die sind eigentlich sehr stark in West- und Oststeiermark verteilt, Burgenland, im Bereich von Salzburg, um Jovarum herum, auch im Bereich von Oberösterreich.
Okay. Wie kann man sich das vorstellen, weil du gemeint hast, du hast jetzt Villen mit Dörfern unterschieden.
Mhm.
Also Villen sind dann
sind die Einzelsiedlungen
eher?
Eine Villa ist ein großes Landgut.
Ja.
Das besteht aus einem bis mehreren Gebäuden. Dort wird landwirtschaftliche Produktion betrieben.
Mhm.
Das heißt, da wird Viehzucht betrieben, da wird Getreide angebaut, Ackerbau betrieben, eben Obst, Gemüseanbau etc. Es kann dort bereits Verarbeitung geben von diesen Grundgütern, wie zum Beispiel, wenn ich Schafe züchte, kann ich ja die Schafe für Wolle verwenden, für Wollproduktion. Das kann ich entweder direkt auf den Landgütern machen oder ich gehe in ein nächstgelegenes Dorf, lasse dort die Schafe scheren, lasse dort einmal die Wolle in Garn umspinnen und dann weiter in Textilien. Und die Textilien verhandle ich dann weiter. Also es gibt so ein dreiteiliges System eigentlich in der römischen Wirtschaft. Zumindest in den Provinzen.
Okay,
was wir
alles klar.
Bisher wissen.
Alles klar. Und das ist für uns besonders spannend natürlich.
Ja, weil wir da wieder ein Mosaiksteinchen über das römische, in dem Fall ländliche Leben rausbekommen.
Ländliche
nicht nur
Leben,
städtisches Leben.
Alles klar. Ja, wie spannend. Ich glaube, da haben wir einiges vor.
Ich glaube auch.
Möchtest du noch irgendwas uns mitteilen?
Ja, ich möchte,
über die Archäologie?
Ich möchte ein Zitat eines berühmten Archäologen anbringen, ich habe noch nicht den Mut gehabt, das in einer meiner Vorlesungen zu bringen, aber ich denke mal,
wieso ist er sehr kontrovers?
Diese Person ist ein bisschen kontrovers.
Die Person ist
obwohl kontrovers. Obwohl das, was diese Person sagt, sehr richtig ist, nämlich Archäologie ist die Suche nach Fakten, nicht nach der Wahrheit.
Interessant. Was will er uns damit sagen, genau?
Dass wir im Prinzip immer etwas über die verschiedenen Objekte aussagen können. Wir wissen aber nicht, ob das stimmt.
Ob das stimmt, okay. Fakten, nicht die Wahrheit. Also wir interpretieren unsere Funde gern.
Ja.
So wie es uns passt. Gerade.
Könnte man auch sagen, Wie es in der Prähistorie immer heißt, was man nicht erklären kann, sieht man es kultisch an. Und das Zitat stammt übrigens für die Kolleginnen und Kollegen, die es jetzt nicht einordnen können, aus Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, sprich aus dem dritten Teil, wie Professor Henry Jones Jr. in seiner Vorlesungseinheit das seinen Studierenden erklärt.
Sehr schön, sehr schön. Er erzählt auch als Archäologe.
Ja, er hat es ja studiert.
Eben.
Auch, wie er zu seinen Funden kommt, ist eine andere Sache. Pinsel hat er keinen.
Nein. Ja, toll. Danke fürs Podcasten mit mir. Und
danke fürs Fragen stellen und die Zeit haben.
Sehr gern. Ich werde dich einfach auch in den nächsten Folgen ein bisschen befragen dazu.
Das ist eine gute Idee.
Ja?
Ich glaube, wir werden noch einiges zu erzählen haben.
Das glaube ich auch.
Ja, und somit sind wir schon am Ende unserer ersten Episode angelangt und wir möchten euch jetzt noch sagen, wie ihr uns kontaktieren könnt, wenn ihr uns Feedback oder Fragen hinterlassen möchtet. Einerseits über unsere E-Mail-Adresse artefakte_erzählen@gmx.at, erzählen mit AE und nicht mit I, oder auch auf unserer Facebook-Seite Artefakte erzählen.
Und ihr könnt uns hören, auch überall unter Artefakte erzählen, auf Spotify, iTunes und podcaster.de.
Und bedanken möchten wir uns einerseits bei Markus für den wunderbaren Jingle und andererseits bei Andi, Johanna, Lisa, Miri und Reinhard für Feedback, das sie uns vorher für eine Probefolge schon gegeben haben. Herzlichen Dank.
Danke euch allen. Ah, und danke auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sehen uns, eigentlich hören wir uns das nächste Mal.